Guten Morgen, liebe Sarah. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und
Hi.
ich stell dich einmal kurz vor und dann beginnen wir mit der ersten Frage.
Machen wir so.
Gut, also du meditierst seit deinem 8. Lebensjahr und hast die Spiritualität wirklich fest in dein Leben integriert. Du bist Mutter von zwei Kindern, du bist spirituelle Lehrerin, Meditations-, Manifestations- und Mindset-Expertin. Und wie tiefgreifende Meditationserfahrungen das eigene Leben verändern können, hast du bereits selbst über viele Jahre erfahren. Und deswegen hast du die Fähigkeit, das auch an andere Menschen weiterzugeben, ja, wirklich in tiefe Bewusstseinszustände einzutauchen, die uns in unserem Alltag einfach nicht offen stehen, sag ich mal, ja. Und damit erreichst du bereits viele, viele, viele tausend Menschen. Und du hast dazu auch deine eigene Meditationsform entwickelt, die Theta-Meditation, darüber sprechen wir später noch. Und du bist seit ganz neuestem frisch gebackene Bestseller-Autorin mit deinem Buch Aktiviere deine Sternenlichtcodes, was sich sehr schön anhört. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Sarah, und freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, hallo Judith und auch hallo natürlich an alle, die zuschauen und zuhören.
Genau. Ich würde gern bei dir beginnen, Sarah. Also seit dem 8. Lebensjahr meditieren ist ja beachtlich. Ich glaube, das können nicht viele Menschen von sich sagen. Und erzähl doch mal kurz, wie bist du dazu gekommen? Warum hast du so früh damit begonnen?
Ja, also das Verrückte ist, man denkt dann immer, meine Familie war irgendwie spirituell oder esoterisch oder so, aber die waren totale Atheisten. Ja, also ich bin gar nicht damit groß geworden. Als ich 8 Jahre alt war, ist mein Vater bei einem tödlichen Ballonabsturz ums Leben gekommen. Ganz seltene Art von Unfall und war sehr dramatisch, konnte dann den Tod meines eigenen Vaters auf allen Klatschblättern in der Tagespresse sehen. Also es war echt sehr traumatische Erfahrung. Und für mich, meine Mutter und mein Bruder. Und wir haben dann alles versucht, Psychologen und was man nicht alles so macht, ja. Und meine Mutter kam dann irgendwie auf die Idee, sie macht einen Meditationskurs, um halt zu versuchen, mit dem Schmerz umzugehen. Und sie hat uns mitgenommen. Ich weiß bis heute nicht, ob sie einfach nur keine andere Betreuungsmöglichkeit für uns hatte oder ich damals unbedingt mit wollte. Auf jeden Fall war ich dort und die haben mir gesagt, wenn du jeden Tag meditierst, wird der Schmerz verschwinden. Ich habe es denen geglaubt und habe dann angefangen, wirklich zweimal am Tag die transzendentale Meditation zu machen, jeweils 20 Minuten. Und meine Mutter erzählt heute noch, wie ich dann selbst, ich war dann im Krankenhaus, mir wurden die Mandeln rausoperiert. Selbst da habe ich mich dann anscheinend im Bett aufgesetzt und meine 20 Minuten zweimal am Tag gemacht, weil ich so fest daran geglaubt habe, dass die Technik ist, die den Schmerz verschwinden lässt. Und es hat nicht so ganz einfach funktioniert, deshalb habe ich ja dann später, bin ich um die ganze Welt gereist, um bessere Meditationstechniken zu finden, die für mich besser funktionieren. Und so ist das gekommen, dass ich dann irgendwann meine eigene Methode entwickelt habe.
Und vielleicht sagen wir, vielleicht beginnen wir einfach direkt damit, was ist an deiner Methode so besonders?
Also ich hatte so dieses Dilemma mit der Technik, die ich damals gelernt habe und auch mit Vipassana-Meditation, was ja sehr verbreitet ist, dieses so still dasitzen und an nichts denken, das oder nur so ein Mantra sagen. Das ist für Anfänger, also ist nicht so leicht, dadurch in diese Zustände zu kommen. Ja, jeder, der das schon mal versucht hat, weiß das. Die Gedanken rasen und rasen und rasen und rasen, ja, gerade wenn es dir schlecht geht. Und es gibt ja tolle Methoden mit Musikfrequenzen heutzutage, dein Gehirn schneller in den Theta-Wellenzustand zu bringen. Ja, der Theta-Wellenzustand ist der, den wir erreichen wollen in der Meditation. Und deshalb arbeite ich heutzutage mit Musikfrequenzen und mit geführten Meditationstechniken, dass der Geist auch so ein bisschen was hat, woran er sich festhalten kann, um eben nicht so viel zu denken. Und dadurch kommt man wirklich in sehr tiefe Meditationszustände und das sehr schnell, auch für Anfänger. Und das macht diese Methode wirklich so einzigartig.
Und vielleicht sagst du noch mal kurz, wenn sich jemand mit diesen Gehirnwellen noch nicht ganz auskennt, was ist denn Theta?
Also Theta ist der Gehirnwellenzustand, in dem du automatisch bist, wenn du träumst, wenn du stirbst, wenn du geboren wirst. Und kleine Kinder sind auch in dem Zustand. Das ist so der Zustand, wo du Zugang hast zu deinem Unterbewusstsein, zu deiner Kreativität, auch zum Überbewusstsein. Ja, und das ist wirklich auch dieser tiefenentspannte Zustand, in dem ja, in dem deine Intuition am stärksten zu dir spricht. Und deshalb kann man dort auch so diese Antworten finden, die einem die Meditation ja oft bringt.
Ja, genau. Und ich nick die ganze Zeit, denke ich mir, es sieht jetzt vielleicht ein bisschen doof aus, aber es ist wirklich so, ich kenne es ja auch. Und ich muss auch sagen, als ich begonnen habe, ich habe erst mit 30 begonnen, aber das war so der erste, ja, Zugang zu einer anderen Welt, würde ich sagen, ja. Und später war es dann waren es diese Frequenzen. Einfach weil wir in diesem Alltagsbewusstsein ja immer im Stressmodus sind. Und darüber würde ich heute auch gern mit dir sprechen. Du hast es auch als Thema, ja, dass es genau das ist, was man eigentlich gegen chronischen Stress tun kann. Und wenn wir uns umschauen, dann sehen wir eine Welt, von der wir manchmal glauben, dass sie wie verrückt geworden ist. Wobei man muss sagen, diese Kollektivangst und dieser Kollektivstress, der war ja auch schon. Ja, ich sag mal, vor 2020 da, ja. Also wir sind ja stets in dieser Hektik. Vielleicht kannst du mal sagen, falls jetzt das Argument kommt, na gut, die Welt ist ja trotzdem so, wie sie ist, auch wenn ich mich hinsetze und meditiere, was soll denn das für eine Veränderung bringen, ja, wenn jetzt jemand damit noch nicht Erfahrung hat?
Also erstmal bringt es natürlich eine Veränderung für dich selbst, ja, für deinen Seelenfrieden. Ich finde, das allein wäre schon Grund genug, ja. Und damit bringt es natürlich auch Veränderungen in dein direktes Umfeld, in deinen Freundeskreis, in deine Familie, in dein Arbeitsumfeld. Aber es gibt ja auch groß angelegte Studien, ich weiß jetzt gerade leider nicht den Namen, ist mir jetzt gerade entfallen, wo sich Menschen zusammengetan haben, wo das wirklich geprüft wurde, auch die meditiert haben, um den Frieden in einer bestimmten Stadt, ich glaube, es war Washington oder so, zu verbessern. Und tatsächlich ist in der Zeit, wo die meditiert haben, die Kriminalität so stark zurückgegangen, dass es sich die Polizei nicht anders erklären konnte, wie außer, dass das tatsächlich funktioniert, wenn Menschen sich zusammentun, um zu meditieren, mit einem kollektiven Ziel des Friedens. Und deshalb ist es total bedeutsam. Jeder Einzelne, der meditiert, hat einen Einfluss auf das große Ganze, auch wenn wir den nicht immer direkt sehen und messen können.
Ja, und vielleicht kannst du mal sagen, was wären denn so die ersten Schritte? Du arbeitest ja mit ganz vielen Klienten, wo du ihnen genau das beibringst. Ja, wenn man, und ich kenne das selber noch aus meinem Berufsleben, ja, ich war in einer leitenden Funktion und irgendwann dachte ich, eigentlich finde ich mein Leben total bescheuert. Und ich dachte, wie kann ich das bescheuert finden jetzt, wo man irgendwie alles hat, was man erreichen wollte, ja. Und ich kann mir vorstellen, es geht ganz vielen Leuten ähnlich. Und zu dieser Zeit kommt noch die Existenzangst dazu, ja, so eine wirklich kollektive, ja, so eine Sorge, die man sich macht. Was wären denn so die ersten Schritte? Wie kann man anfangen, sein, ja, Energiefeld, hast du gerade gesagt, einfach zu verändern?
Also ich glaube, ganz wichtig ist so dieser Punkt zu erkennen, dass natürlich haben wir eigene Ängste, die in uns da sind, seit der Kindheit oder auch von noch früher. Aber es gibt eben auch kollektive Ängste. Ja, und das sind zwei getrennte Sachen. Ja, nur die meisten Menschen haben nicht gelernt, das zu unterscheiden. Das heißt, Schritt eins wäre mal, dich aus dem kollektiven Angstfeld zu befreien. Und das machen wir ja auch gemeinsam bei unserer Healing Session. Ja, weil dann merkst du schon mal, dass vielleicht 50% der Ängste, die du hast, oder vielleicht sogar mehr, gar nicht deine eigenen sind. Ja, also das bringt schon mal so eine extreme Erleichterung, weil es gibt verschiedene Kollektivfelder auf der Erde, ja. Und es gibt einen Teil der Menschheit, der größte Teil, der ist in diesem Angstkollektiv. Und es gibt aber auch einen Teil der Menschheit, der ist nicht in diesem Angstkollektiv. Ja, und wenn du es schaffst, dich aus diesem großen Teil rauszulösen, energetisch gesehen, und in das andere Kollektiv einzuklinken, wo schon Frieden ist, die wir schon die neue Erde sehen und fühlen können, ja, also dann geht es ja schon mal deutlich besser. Also das wäre mal so Schritt eins, ja, für die schnellste Stressheilung sozusagen. Und Schritt zwei wäre dann wirklich, mit dem, was über ist, zu gucken, das sind ja deine eigenen Ängste, dann natürlich Trauma-Auflösung zu machen, darüber reden wir ja später vielleicht auch noch, und eben anzufangen, wirklich täglich wenigstens 5 Minuten zu meditieren. Ja, die meisten Menschen denken irgendwie, ja, man muss dann gleich eine Stunde und sonst bringt es nichts, aber das ist nicht wahr. Ja, mit der richtigen Methode, und wir verlinken ja sicher mein gratis Meditationsalbum hier drunter, kannst du in nur ein paar Minuten schon in diese Zustände kommen, und ich garantiere dir, wenn du eine Woche lang jeden Morgen 10 Minuten meditierst, wird die Woche nicht so verlaufen, wie deine Woche sonst verläuft, sondern viel, viel, viel besser. Das macht wirklich einen Unterschied. Und dann wirst du merken, dass es dir gut tut und dann bleibst du sowieso dran. Ja, also nimm dir auch nicht vor, dein ganzes Leben jetzt gleich zu meditieren, weil das schafft man dann eh nicht, sondern fang mal mit einer Woche an, mach dir so eine Challenge und dann wirst du sehen, es bringt so viel, dann bleibst du eh dabei.
Und was würdest du denn sagen, auch aus deiner Erfahrung in der Arbeit oder in ja mit der Arbeit mit den Menschen, was sind denn so klassische Kollektivängste? Weil du sagst, naja, es gibt ja diese kollektiven Angstfelder und ja, was würdest du sagen, was ist das, was immer wieder kommt, wo du eigentlich schon weißt, so, okay, ist es jetzt wirklich deine Angst oder nicht?
Das kann man so nicht sagen, weil es gibt natürlich zum Beispiel jetzt gerade ist ja ganz prägnant diese Existenzangst, ja. Die Angst, kann ich mir das Heizen noch leisten? Kann ich mir das Essen noch leisten? Kann ich mir mein Hundefutter noch leisten? Und man kann jetzt aber nicht sagen, dass alle Ängste, die du diesbezüglich spürst, automatisch aus dem Kollektiv kommen, ja. Ein Großteil mit Sicherheit. Aber ein Teil davon, und das ist eben bei jedem Menschen unterschiedlich, sind auch eigene Ängste, sonst würdest du nicht getriggert werden durch das Kollektiv. Also das Kollektiv könnte nicht bei dir andocken, hättest du nicht mindestens 1% Resonanz. Ja, aber ob da jetzt 1% deine eigene Angst sind oder 80%, das ist bei jeder Seele ganz unterschiedlich. Und also es gibt zahlreiche Kollektivängste, ja. Ich meine, unsere Gesellschaft ist voller Kollektivängste. Eigentlich gibt es jede Angst, die es gibt, gibt es auch als kollektive Angst. Und gerade ist, glaube ich, wirklich diese Existenzangst so mit die allergrößte. So, wie soll es weitergehen? Und was halt auch eine sehr große Rolle spielt, ist natürlich, da kann man jetzt lang drüber reden, ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist oder nicht, aber Fakt ist, diese Filme, die wir so sehen im Fernsehen und in Hollywood und im Kino, die werden ja immer düsterer. Ja, also selbst die neuen Harry Potter-Filme mit Dumbledore, die sind ja so düster, dass ich Albträume danach gekriegt habe. Ja, und man erinnert sich noch an Teil 1, der war eigentlich noch ganz friedlich und harmonisch. Und dadurch werden natürlich auch wie so kollektive Geschichten in unsere Gehirne eingepflanzt. Ja, wenn sich jetzt Millionen von Menschen diese dramatischen Geschichten anschauen über die Weltzerstörung und über irgendwelche Monster und Ungeheuer und was auch immer. Es hat leider eine Wirkung, ob wir wollen oder nicht. Und so wird das Kollektiv halt auch sehr, sagen wir mal, von dunklen Seiten beeinflusst durch tatsächlich die Filme, die eben auch immer düsterer werden.
Ja, das stimmt. Und vor allem diese Diskussion hatten wir letztens erst. Also wenn man mit Menschen spricht, dann gibt es ja große Ängste. Ja, jemand sagte mir letztens, ja, im Dunkeln abends sind immer die Türen vom Auto verschlossen oder ich gehe nicht durch den Wald und so weiter. Ja, und die Frage ist aber, ist das irrational oder wo ist so die Grenze? Also man kann jetzt auch nicht sagen, alle können nachts durch den Wald gehen und es ist tausendprozentig sicher. Ja, auf der anderen Seite wird uns natürlich sehr, sehr oft zugetragen, es kann dir jederzeit was passieren, wenn du durch den Wald gehst. Und das ist ja auch nicht realistisch. Wie finde ich denn da so?
Also ich meine, die meisten Unfälle passieren zu Hause, ja, weil Menschen von der Leiter fallen oder ihr Haus putzt. Mein Mann hat sich gerade die Rippe fast gebrochen, als er hier sich einen Kaffee gekocht hat, ja, weil er ausgerutscht ist auf dem Teppich. Also ich meine, aber der Punkt ist, also was ist eine irrationale Angst? Das würde ich so auch nicht pauschal sagen, weil zum Beispiel, sagen wir Menschen, die haben Angst vor Spinnen. Ja, da würde man sagen, hier in Deutschland ist es ziemlich irrational. Ja, also die gefährlichste Spinne, die wir haben, ist die Kreuzspinne und so gefährlich ist die nicht. Ja, die kann auch nicht mal ein Baby töten. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass diese Ängste oft aus einem früheren Leben kommen oder aus der Ahnenreihe, weil halt einem der Vorfahren mal was passiert ist, der vielleicht tatsächlich an einem Spinnenbiss gestorben ist, ja, weil er halt in Sumatra oder so gelebt hat, wo es halt giftige Spinnen gibt. Also jetzt so als Beispiel. Und diese Angst mit dem Wald, das kann jetzt auch zum Beispiel aus der Kindheit kommen oder es kann halt auch von diesen Filmen kommen oder auch aus den Medien. Ja, also Schritt 3, wo wir bei diesen Schritten aus dem Stress waren, wäre tatsächlich so die absolute Gedankenhygiene. Ja, was lasse ich in meinen Kopf rein? Will ich wirklich diese Filme schauen? Ja, und wenn, so mache ich das ehrlich gesagt immer, vielleicht kann ich die unheimlichen Stellen vorspulen und nur die schönen Fantasy-Szenen angucken, ja. Dann weiß ich zwar nicht alles, was passiert, aber ist schon okay. Man kann sich ja eh denken, dass die Guten gewinnen. Das andere ist diese Frage, die man sich wirklich stellen sollte. Muss ich mir wirklich die Nachrichten im Fernsehen anschauen? Ja. Also ich garantiere dir, weil ich mache das schon seit Jahren, wenn du sie nicht siehst, du wirst nichts Wichtiges verpassen. Das Wichtige wird dir sowieso erzählt. Und die Gedanken sind auch, die Nachrichten sind auch wieder sowas, was diese kollektiven Ängste wirklich füttert. Ja, und wie gesagt, ob das jetzt Absicht ist oder ein Zufallsprodukt, das wäre jetzt wahrscheinlich ein Gespräch für ein ganz eigenes Interview. Aber Tatsache ist, es macht was mit dir, ja. Und da gibt es Studien, wie sehr dein Stresslevel steigt, wenn du die Nachrichten guckst und wie sehr das auch angestiegen bleibt, wenn die Nachrichten dann vorbei sind. Es geht nicht nur um diese 10 Minuten, sondern es geht auch um die Zeit danach.
Ja, das stimmt. Und selbst da, wenn man mal anfängt, sensibel dafür zu werden, dann merkt man manchmal auch, welche Frequenz die gängige Musik hat. Wie unmelodisch das auf einmal ist oder was ich das dann nur noch als Geschrei und als Krach fast wahrnehme. Klar gibt es auch immer noch Lieder, die gefallen mir, ja, die finde ich super, auch im Mainstream. Aber manchmal denke ich so, puh, das ist doch jetzt Stress für die Ohren. Und früher hat man es einfach so nebenbei laufen lassen, hat es gar nicht mitbekommen, ja.
Also ich denke mal, so was so ein guter Ankerpunkt ist, macht es mich glücklich? Fühle ich mich gut dabei oder danach? Ja, dann ist es höchstwahrscheinlich was, was deine Frequenz nicht runterzieht. Und ansonsten würde ich es einfach sein lassen.
Ja, das stimmt. Und du hast auch vorhin schon erwähnt, Trauma-Auflösung, das ist ja so ein Thema. Man kann jetzt schauen, individuelles Trauma, Kollektivtrauma, aber schon allein, dass überall diese Angst ist und dass uns auch in der Kindheit überall, also jeder seine Ängste überstülpt. Wir übernehmen das ja ganz automatisch. Wo würdest du sagen, beginnt Trauma und wo sagt man, nee, gut, mein Leben war relativ normal. Wo kann es ein Thema sein in meinem
Also
Leben?
man muss dazu sagen, ich bin keine Psychologin. Ja, also ich benutze den Wort Trauma wahrscheinlich ein bisschen großzügiger als eine studierte Psychologin. Ja, ich habe in Indien alternative Medizin studiert, aber ich bin keine Psychologin. Und ich benutze das Wort Trauma einfach übergreifend für alles, was dich davon abhält, deinen wahren Lebenssinn zu leben und dein ganzes Du zu sein. Ja, weil das sind für mich alles Prägungen und Traumata, die sich auf deine Seele gelegt haben, ja, und dich dadurch kleiner machen und dunkler machen und schwächer machen. Ja, und ob das jetzt ein ganz schlimmes Trauma ist, weil du sexuell vergewaltigt wurdest, oder weil das jetzt ein Mini-Trauma war, ja, weil deine Mutter irgendwie einen Streit mit dir hatte als Kind, der dich bis heute nicht losgelassen hat, ja, beides beeinflusst dich. Ja, natürlich zu einem unterschiedlichen Grad, aber ich denke, jeder Mensch sollte sich damit beschäftigen. Also meiner Erfahrung nach, die Kindheitstraumata oder die Kindheitsgeschichten, so könnte man es auch nennen, ja, aufzulösen und auch die aus früheren Leben, weil dann einfach dein wahres Seelenlicht zum Vorschein kommt. Ja, also viele Menschen fragen mich immer so, ja, Sarah, wie werde ich denn zum Beispiel hellsichtig? Ja, und meine Antwort ist immer, du musst nicht üben, hellsichtig zu werden. Ja, du musst nur die Traumata auflösen, die deine Hellsicht blockieren.
Sarah, du hast jetzt schon von dem Seelenlicht gesprochen. Würdest du sagen, jeder trägt das Lebenslicht, das Seelenlicht in sich und auch in gleich hoher Intensität?
Das ist jetzt eine gute Frage. Da habe ich so ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube schon, dass, also zumindest alle Menschen, die hier bei diesem Kongress dabei sind, ja, auf jeden Fall ein sehr starkes, großes, leuchtendes Seelenlicht haben. Sonst wärst du gar nicht hier angezogen werden von dieser Thematik und von der Judith und ihrem Kongress.
Vermutlich. Und was sind denn so deine Erfahrungen? Weil du hast schon erwähnt, aus früheren Leben schleppen wir auch Themen mit, ja? Gibt es da solche Klassiker? Ich meine, Hexenverbrennung hattest du schon genannt und ja, die meisten werden das kennen, wenn man schon mal energetisch gearbeitet hat.
Ja, also es gibt so ein paar Klassiker. Ich erzähle auch mehr darüber in der kostenlosen Masterclass, die wir ja auch noch verlinken. Aber um es kurz anzureißen, also so ein paar verbreitete Klassiker. Jetzt sagen wir, ich würde sagen, es hängt natürlich ab, über welche Menschengruppierung man so spricht. Ja, aber ich rede jetzt mal zu uns, ja, zu uns, die wir hier in diesem Kongress sind, ja, und so uns mit spirituellen Themen auseinandersetzen. Also ein ganz großer Klassiker ist wirklich die Hexenverbrennung, auch bei Männern. Ja, das ist einfach so viel gemacht worden, dass selbst wenn du das selbst nicht erlebt hast, vielleicht eine deiner Vorfahren das erlebt hat. Ja, also das ist sehr, sehr stark verbreitet. Und was im Moment ganz stark ist, wo ich auch dazu immer wieder so die Botschaft bekomme von meinen Lichtwesen, damit zu arbeiten, ist dieses Atlantis-Trauma. Ja, also gerade bei Lichtarbeitern und gerade hier in Deutschland, Österreich, Schweiz sind ja viele Seelen inkarniert, die eine Geschichte mit Atlantis haben. Ja, viele wichtige Seelen, viele Priester und Priesterinnen auch. Und die meisten von uns haben einfach wirklich dieses tiefe Atlantis-Schuldtrauma, ja, weil wir irgendwie dazu beigetragen haben, dass dieses ganze Untergangsdrama passiert ist, ob wir das jetzt absichtlich oder unabsichtlich gemacht haben. Und dieses Trauma müssen wir auch dringend auflösen, weil solange wir das nicht auflösen, kommen wir nicht ganz in unsere Kraft.
Puh, das hört sich wirklich komplex an, finde ich, ne? Wie würde man ein Atlantis-Schuldtrauma auflösen?
Also, tata, da habe ich natürlich gleich eine Meditation dazu entwickelt. Also in meinem neuen Buch ging es ganz viel um solche Geschichten, über alles, was wir jetzt eigentlich gerade besprochen haben. Und im Zuge dessen habe ich auch eine Meditation entwickelt, das aufzulösen, weil es einfach so wichtig ist.
Okay. Und wir haben ja gesagt, der Titel deines Buches heißt Aktiviere dein Sternenlicht, deine Sternenlichtcodes. Vielleicht sagst du dazu noch mal was, weil ich fand es so spannend. Sternenlichtcode habe ich auch noch nie gehört, das Wort, und ja,
Genau,
hat
das kommt auch
angesprochen.
von mir, glaube ich. Weil
Okay.
ich habe, also ich bin ja auch multidimensionales Medium, ja. Und das heißt, ich bin ja in Kontakt mit Lichtwesen seit meinem Nahtodeserlebnis, die mir verschiedene Botschaften übermitteln. Und du hast jetzt zum Beispiel vom Seelenlicht geredet, ja. Und natürlich kann man so Seelenlicht, sagt man, da müsste jetzt eigentlich alles inbegriffen sein, so von deiner Seele. Und ist es wahrscheinlich auch, ja. Aber dennoch glaube ich, dass wir als Seelen ein noch größeres Potenzial haben, ein multidimensionales Potenzial. Ja, da sind dann zum Beispiel unsere Gaben und Fähigkeiten gespeichert, die aus anderen Sternenebenen kommen, ja, oder aus anderen Dimensionen. Und das sind dann, da geht es dann schon in ganz andere Bereiche und Dimensionslevel. Und deshalb nenne ich es einfach Sternenlichtkurs und nicht Seelenlicht. Ja, also das war so, sollte erst der Titel werden. Und dann habe ich gemerkt, nee, unter Seelenlicht, das deckt es eigentlich schon alles ab. Aber die meisten Menschen stellen sich unter Seelenlicht was Falsches vor. Die stellen sich darunter was Kleineres vor, was Irdisches. Ja, was nur eine gewisse Macht und Reichweite hat. Und die Sternenlichtcodes sind wirklich ganz übergreifend und sind einfach auch bestimmte Sequenzen in deiner DNS, die im Laufe der Jahrtausende einfach ausgeschaltet wurden und die wir jetzt wieder anschalten können, weil sich die Frequenzen auf der Erde geändert haben.
Ja, und vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, wenn ich beginne in einem erweiterten Bewusstseinsraum, wenn ich beginne einzutauchen und dann auch anfange damit, sage ich mal, unterwegs zu sein, das in mein Alltagsbewusstsein zu integrieren, ja, wie kann es denn mein Leben wirklich verändern oder welche Fähigkeiten, oder du sagst ja auch, du bist Manifestationsexpertin. Wie kann es mein Leben verändern?
Das verändert alles zum Besseren. Also, wenn du deine Traumata auflöst, ja, und deine Seelenlichtcodes oder Sternenlichtcodes reaktivierst, dann fängt deine Seele ja wieder voll an zu leuchten. Ja, dadurch erhöht sich deine Schwingungsfrequenz und dadurch hast du ein anderes Manifestationspotenzial, weil umso höher deine Schwingungsfrequenz, umso höher dein Manifestationspotenzial, weil du dann nicht so schnell dunkle Sachen manifestieren kannst. Dazu habe ich auch noch eine ganz eigene Masterclass, weil das kann ich jetzt hier nicht in 5 Minuten erklären. Aber das ist nur ein Beispiel, ja. Also dann passieren so Sachen, die nenne ich Instant-Manifestation. Ja, du wünschst dir was und am gleichen Tag passiert es, ja. Jetzt zum Beispiel mein Bestseller, ja, das war wirklich auch eine Manifestation. Ich habe davon geträumt, Nummer 1 Bestseller-Autorin zu werden und dann habe ich das einfach geschafft im Self-Publishing, ja, was ja nicht so einfach ist. Und ansonsten ist es einfach so, dass was dadurch auch passiert ist, dass dein Leben mehr so im Fluss ist, ja. Dir passieren magische Zufälle, ja. Du bist irgendwie so in so einer Synchronizität, ja, dass du triffst genau die richtigen Menschen im richtigen Moment, genau die richtigen Ressourcen kommen zu dir. Du bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja. Das kennt man auch, so ein Flow-State, den hat jeder schon mal erlebt, ja. So, wenn man zum Beispiel frisch verliebt ist, dann ist es auch oft so, ja. Dann ist alles irgendwie so im Fluss und man ist ganz glücklich. Und wenn du aber dein Seelenlicht lebst, und dann kann dein Leben immer so sein, ja, auch wenn du nicht frisch verliebt bist.
Stimmt.
Also, das lohnt sich auf jeden Fall.
Das Gefühl ist auf jeden Fall ein ähnliches, ja. Und auch dieses, ja, einfach, oder was ich oft spüre, ist diese Dankbarkeit, dass man das wirklich doch nochmal für sich entdeckt hat, weil man sich ja ganz oft fragt, im Leben, oder ich habe mich das oft gefragt, wirklich über viele, viele Jahre, das soll es jetzt gewesen sein oder wie, ja? Und dann liest man tausende von Büchern, aber so richtig, bis auf einmal ein innerer Schalter umgelegt wird, ja?
Weil die Theorie alleine ist es halt nicht, ja. Deshalb enthält mein Buch zum Beispiel auch 7 Meditationen, weil was bringt dir das, wenn du nur die Theorie liest? Ja, du musst es ja in deinem Zellbewusstsein integrieren. Und eine Sache, die ich noch ergänzen will, die finde ich auch ganz entscheidend, ist dieses, wenn du so im Flow bist und eingeklinkt bist, ja, in höhere Frequenzen und eben meditierst zum Beispiel, dann hast du auch eine stärkere Verbindung zu deiner Intuition. Ja, und dann kannst du einfach ganz klare Wegweiser bekommen. Und wirst davon abgehalten, falsche Lebensentscheidungen zu treffen. Und das finde ich auch total entscheidend. Ja, also diese Sicherheit, dass ich immer weiß, da gibt es eine Instanz in mir, die kann ich fragen und die gibt mir die Wahrheit. Und die sagt mir, mach diesen Weg oder geh diesen Weg. Ja, mach das Interview mit Judith, ja oder nein, zum Beispiel. Ja, so. Also was jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit ist. Ja, aber es gibt ja auch viel wichtigere Entscheidungen, die man trifft. Bleibe ich in Deutschland oder wandere ich aus? Lasse ich mich impfen oder nicht? Ja, also und da ist es einfach wichtig, auf seine Intuition, glaube ich, zu hören.
Ja, stimmt,
Und
du hast.
ich bin aber keine Ärztin, ja. Also natürlich musst du das mit deinem Arzt besprechen, ob du dich impfen lassen solltest.
Okay, ja, gut. Und vielleicht nochmal zu diesen, weil du sagst, wir sind dann verbunden mit der Intuition. Also dazu gibt es ja auch richtige Studien. Ja, wenn wir in diesem Entspannungszustand sind, haben wir ja Zugang zu ganz anderen Ebenen unseres Seins. Und im Alltagsbewusstsein sind wir oft im war das Beta? Ich glaube Beta, also so ein Stresslevel. Das heißt, wir sind die ganze Zeit eigentlich, was kommt jetzt, was muss ich jetzt machen? Und dann hole ich die Kinder und dann mache ich das Essen und dann räume ich auf, la 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 la, ja. Und dann geht es hier um die ganze Zeit. Und es ist ja auch bewiesen, dass wir in diesem Zustand nicht mal rational denken können. Ja, oder wenn wir auf einmal, es kommt irgendwas von außen und ich bekomme Angst, in dem Moment können wir nicht mal mehr Lösungen erkennen. Die einfachsten, ja. Ich habe das oft, dass ich merke so hinterher, ah, okay, da hat es tatsächlich nicht richtig funktioniert. So. Also.
Ja, da geht einfach dann ein Reptiliengehirn an und du kannst nicht mehr klar denken. Ja, das ist einfach Chemie in deinem Gehirn. Dann halt 5 Minuten zu meditieren oder auch nur dreimal tief in den Bauch ein- und auszuatmen durch die Nase, ja, macht schon einen Riesenunterschied und du kannst wieder runterfahren und eben aus diesem Wetterwellenzustand wieder rauskommen.
Ja, das heißt, wir kommen aus diesem chronischen Stresslevel zurück. Vielleicht kann man das mit dem Wort Urvertrauen beschreiben. Würdest du sagen, wir kommen alle mit Urvertrauen auf die Welt und können
Nein,
uns
überhaupt
auch?
nicht.
Okay.
Nee, überhaupt nicht. Also viele kommen schon ohne Urvertrauen auf die Welt. Kannst es ganz einfach in deinem Geburtsdatum sehen, wenn du dein Geburtsdatum aufschreibst. Ich mache ja auch Numerologie. Wenn du mehrere Einser hast, ja, die 19 zählt aber nicht mit oder die 20, also das Jahrhundert zählt nicht mit, aber die Uhrzeit zählt mit. Wenn du mehrere Einser hast, bist du schon ohne Urvertrauen auf die Welt gekommen, weil dann kommt das Trauma schon aus einem früheren Leben.
Ui, interessant.
Ja, ich sehe schon, wir können noch viele Folgeinterviews machen, Judith.
Ja, das heißt, also da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen, was steckt da in mir, ja. Und vielleicht auch nochmal zurück zu dieser Kollektivangst, ja, weil ich finde es so spannend. Also wie kann ich anfangen, diese Unterscheidung zu lernen? Ist es ein Gefühl in mir oder kommt es wirklich von außen? Weil oft haben wir ja auch so eine Blockade, uns überhaupt hinzusetzen und zu beginnen, die Gefühle wirklich mal durchzufühlen, ja, weil wir Angst haben, was kommt denn da jetzt noch? Also so war es zumindest bei mir.
Also ich finde, für diese Kollektivangst ist eben so das Entscheidende, dass du mindestens einmal dich daraus lösen musst, ja, zum Beispiel mit der Heilungssession, die wir ja noch machen, dass du einmal diesen anderen Zustand erlebst, ja, und dann kannst du fühlen, okay, in diesem Zustand, welche Ängste sind denn noch übrig, ja, und dann weißt du, okay, das sind meine eigenen Ängste. Und das musst du dir dann halt möglichst merken oder die Heilungssession oder die Meditation dafür öfters machen. Und so kannst du eigentlich nur mit dem Verstand unterscheiden. Ja, dass du einfach weißt, was sind deine eigenen Ängste und was sind die von außen. Aber in der Regel, wenn Ängste ganz, ganz, ganz stark sind, ja, oder ganz plötzlich so reinkommen, sind es meistens Kollektivängste, ja. Oder es ist die Reaktivierung eines alten Traumata. Das gibt es natürlich auch. Also das ist sehr komplex, wie diese Ängste ineinander spielen.
Und Sarah, wir haben es gerade schon erwähnt, du hast es auch gerade schon erwähnt, es wird eine Live-Session geben, wo man einfach mal reinspüren kann, ja? Also das Energy Update haben wir es genannt, aus der Kollektivangst in dein Urvertrauen. Ja, vielleicht kannst du einmal sagen, was sind denn so oder was wird gemacht? Was erwartet die Teilnehmer?
Ja, wir machen eigentlich genau das, worüber wir heute gesprochen haben, nur eben in der Praxis. Ja, jetzt hast du ja die Theorie gehört, dass es wichtig ist, sich aus der Kollektivangst zu befreien, um mal zu spüren, wer du eigentlich bist und was deine eigenen Ängste sind und um dich besser zu fühlen. Und in der Live-Session machen wir das eben einfach in der Praxis, damit du wirklich in das Gefühl kommst, weil nur die Theorie hilft dir ja auch nur begrenzt weiter.
Genau. Und vielleicht, Sarah, jetzt, wo wir dich schon mal vor der Kamera haben, vielleicht noch ein Tipp, ja, manifestieren, da gibt, also kann man ja 100.000 Bücher, drüber lesen. Was ist denn so, was würdest du sagen, ist denn so die größte Herausforderung eigentlich, um wirklich, ja, erfolgreich zu manifestieren oder instantly, sofort zu manifestieren, ja?
Also tatsächlich ist die größte Herausforderung sind eigentlich die Blockaden, die du noch in dir trägst, ja? Blockaden, Traumata, Prägungen, ja? Und ich erkläre das auch ganz genau bei der Masterclass, die wir ja verlinken, wie du dich einfach von diesen Traumata und Blockaden auflösen kannst, um dir das Leben deiner Träume zu erschaffen. Also meiner Erfahrung nach ist der Schlüssel jetzt nicht irgendwelche neuen Techniken zu lernen und noch dies und noch jenes. Ja, das kann man machen, das ist alles nett. Aber meiner Erfahrung nach ist der Schlüssel, wenn du die Blockaden auflöst, dann fängt dein Licht eben von selbst an zu strahlen. Und es ist die viel einfachere Methode, wie jetzt irgendwie neu zu lernen, wie man manifestiert. Also das ist der Schlüssel. Du musst diese Blockaden auflösen, die dich einfach daran hindern, dein Traumleben auf ganz natürliche Art und Weise zu erschaffen. Weil eigentlich sind wir alles geborene Manifestatoren. Ja, das ist unsere Kraft als Mensch. Das Problem ist, dass wir diese Blockaden in uns haben und dass wir dadurch Dinge manifestieren, die wir gar nicht haben wollen. Und deshalb haben wir nicht das Leben, was wir eigentlich wollen. Aber alles ist manifestiert von uns, was wir erleben.
Ja, super spannend. Und vielleicht noch mal zum Abschluss, in was für einer Zeit leben wir denn, würdest du sagen? Ja, also oft wird ja diese Zeit auch als Zeit des Wandels beschrieben. Einige können es schon wahrnehmen, andere vielleicht nicht. Ja, was ist so dein Blick auf die Dinge?
Also, ich habe jetzt überall Gänsehaut. Also mein Blick ist, wir leben in der wichtigsten Zeit seit Jahrtausenden. Und wenn du dieses Interview siehst, hast du ja eine wichtige Rolle zu spielen, sonst wärst du nicht hier bei diesem Kongress. Und wir alle tragen unseren Teil dazu bei, dieses Lichtpuzzle, so nenne ich das immer, wieder voll erstrahlen zu lassen. Ja, also ich stelle mir das vor wie so ein riesengroßes Puzzle an Seelen und du bist ein Puzzleteil, ja? Und es ist deine Aufgabe, wieder in dein Licht zu kommen und voll zu strahlen, damit wir wieder so ein Lichtpuzzle, ein Lichtkollektiv werden können. Ja, und jeder Einzelne muss seine Aufgabe erfüllen. Judith, deine Aufgabe ist, diese Kongresse zu machen und Menschen zusammenzubringen. Und du hast wahrscheinlich noch ganz viele andere Aufgaben, ja. Und meine Aufgabe ist zum Beispiel, ein Buch zu schreiben und Meditation zu entwickeln. Und du hast vielleicht auch eine Aufgabe, ja, auch wenn die nicht so öffentlich ist, vielleicht wie Judiths und meine Aufgabe, ist sie aber trotzdem genauso wichtig. Und es beginnt damit, dass du deine Blockaden und Traumata auflöst, um dein Seelenlicht überhaupt erstmal zu fühlen. Und dann zeigt sich ganz von alleine, was deine Seelenaufgabe ist. Und dann geht es natürlich noch darum, sie umzusetzen. Und das ist unsere ganz, ganz große Verantwortung in dieser Zeit, weil es geht gerade um alles. Also, das ist nicht irgendwie Zufall, dass wir jetzt gerade hier sind.
Ja, spannend. Oh, starke Worte zum Abschluss, Sarah. Ich freue mich sehr, ja. Wirklich, also ja, vielen Dank für das Interview und dir weiterhin alles Gute und ich freue mich sehr auf alles, was noch entstehen wird.
Ja,
Vielen
danke
Dank.
an alle, die zugeschaut haben. Und ja, schön, dass es euch gibt und dass ihr dazu beitragt, die Welt lichtvoller zu machen.
Danke. Tschüss.